Ich lese uns aus Lukas 7, ab Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen, und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn dieser Mann, also Jesus, wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Frau das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm: Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte: Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich: Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden.
Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin sehr froh, dass die Sonne scheint, das gefällt mir immer gut. Ich weiß, bei der Technik wird es schon mal ein bisschen hell, aber man kann das sehr gut genießen. So die Sonne im Gesicht, gerade aus den letzten Tagen. Da muss ich sagen, vermisse ich so ein bisschen die Zeit in Israel, weil da war wirklich viel Sonne und die war noch mal wärmer als hier. Ja, naja, ich darf die Predigt halten und eigentlich bin ich ein sehr großer Fan davon, wenn man mir einen Bibeltext gibt, den ich bearbeiten kann. Weil dann bin ich einfach unbefangen, ich bin frei in dem Text zu suchen, was sagt der Text denn wirklich aus. Und wenn ich jetzt selber mir einen Text raussuchen soll, dann hat man immer so, ja, was könnte man denn machen? Und dann hat man vielleicht ein Thema im Kopf und sucht sich dann dazu einen Bibeltext und das ist alles irgendwie nicht so das Beste. Aber Christoph hat letzte Woche ja Esther abgeschlossen, also musste ich mir was Neues aussuchen. Und ich habe einfach das genommen, was ich sowieso gerade machen wollte in Truppach. Zwar für die Jungschar, aber das macht ja nichts. Wir haben nämlich da festgelegt, okay, wir wollen in den nächsten Wochen einfach ein paar Gleichnisse durchgehen und uns anschauen, was hat denn Jesus so alles in Gleichnissen geredet, was wir einfach dann besser verstehen können. In meiner Bibellese habe ich aber festgestellt, dass nicht alle Gleichnisse dafür da waren, damit die Leute besser verstehen, was Jesus eigentlich sagen wollte. Denn in Matthäus 13, die Verse 13 und 14 steht: Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören, doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich ein Gleichnis, was uns helfen soll, die ganze Situation besser zu verstehen. Und ich lese einfach nochmal den Abschnitt vor. Ich lese aus der Elberfelder vor. Ich hoffe, das irritiert euch nicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird er am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an dem er das meiste geschenkt hat. Er sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Ich möchte mich auf die paar Verse hauptsächlich beschränken und möchte am Anfang eine kurze Stimmungsumfrage machen. Wie oft habt ihr diese Geschichte in eurem Leben schon gehört? 5-mal? 10-mal? 50-mal? 1-mal? Oft. Ich nehme an, oft. Und das Gleichnis hört man ja automatisch einfach mit. Das heißt, ihr habt es auch schon ganz oft gehört. Aber ich bin der Meinung, egal wie oft ihr diese Geschichte und dieses Gleichnis schon gehört habt, wenn wir uns hier heute jetzt auf Gottes Wort einlassen, dann werden wir was Neues davon mitnehmen können. Werden nochmal auf eine andere Art und Weise diesen Text einfach spüren können. Weil Gottes Wort ist einfach ein lebendiges Wort, das durch den Heiligen Geist immer wieder in uns was Neues entfacht. Und deshalb möchte ich dich jetzt am Anfang der Predigt einladen zu einer kurzen Zeit der Stille, wo du alles erstmal ablegen kannst, was dich aus der letzten Woche beschäftigt, was vielleicht aus der nächsten Woche schon seinen Schatten vorauswirft. Lass einfach alles bei Gott liegen und konzentriere dich nochmal voll und ganz neu auf diesen vielleicht schon 100-mal gehörten Text und lass dich von dem nochmal ganz neu ansprechen. Und ich möchte die Zeit der Stille dann mit einem Gebet von hier vorne abschließen. Vater, ich danke dir für diesen neuen Tag. Danke für dein Wort, was du uns gegeben hast. Danke, dass wir immer mehr von dir und deinem Wesen erkennen können. Zeig du uns jetzt, wo wir ermutigt werden dürfen, aber auch wo wir korrigiert werden dürfen, um Jesus ähnlicher zu werden. Amen. Ich bin vermutlich einer der wenigen, die zu Schulzeiten immer gerne Mathe gemacht haben. Es könnte daran liegen, dass ich nicht wirklich viel für Mathe machen musste, um trotzdem gute Noten zu schreiben. Hat aber Auswirkungen auf mein ganzes Leben gehabt. Immer wenn ich irgendwo Zahlen sehe, dann denke ich mir, warum? Warum stehen die da? Und wenn ich jetzt in dem Gleichnis lese, dass ein Gläubiger 550 Denare an Schuldner abgegeben hat, dann frage ich mich, was heißt das überhaupt? 550 Denare ist für mich nicht wirklich greifbar. Deshalb habe ich versucht, das ein bisschen umzurechnen und es ist alles andere als akkurat vielleicht. Aber wenn wir davon ausgehen, der Arbeiter im Weinberg hat einen Denar für einen Tag bekommen, das heißt, ein Denar könnte ein Tageslohn sein. Und wenn wir mit dem heutigen Mindestlohn rechnen, 12,82 Euro, dann ist das blöd. Wir nehmen einfach 13 Euro, weil das ist halt einfacher. Und um es noch einfacher zu machen, bleiben wir auch steuerfrei. Also ist ein bisschen schwierig. Aber wir gehen einfach mal davon aus, 13 Euro pro Stunde mit 8 Stunden am Tag. Das heißt, ein heutiger Denar könnte ungefähr 104 Euro an Gegenwert haben. Und jetzt hat sich mein iPad geschlossen. So. Das heißt, wenn ein Denar etwa 104 Euro wären, dann ist das eine Schuldensumme von 57.200 Euro. Das ist also schon eine kleine Summe. Wenn ich aber jetzt den Nathanael fragen würde nach Hauskauf und Haussanierung und ihm anbieten würde, würdest du lieber das schuldig sein, als das, was noch er zurückzahlen muss, dann würde er wahrscheinlich sofort Ja sagen. Das ist natürlich ein Hauskauf, eine relativ große Nummer, aber trotzdem bleibt für mich irgendwie die Frage, was ist passiert, dass diese zwei Schuldner diese Summe sich überhaupt haben leihen müssen? Also bei 50 Denaren kann ich vielleicht noch irgendwie was mit anfangen. Bei 5.200 Euro, ja, vielleicht ist das Auto kaputt gegangen. Es musste was Neues her. Oder man hat Pech gehabt bei einem Autounfall und muss da jetzt einen Schaden zahlen und die Versicherung stellt sich quer. Kann ja mal passieren. Aber bei 500 Denaren, also 52.000 Euro, fast 1,4 Jahresgehälter, was ist da passiert? Also man müsste völlig ohne Rücklagen plötzlich ein Loch im Dach gehabt haben, sodass man das komplette Dach neu decken muss. Also irgendwas Großes muss doch passiert sein, dass überhaupt diese Summe zustande gekommen ist. Oder war das vielleicht wirklich ein Typ, der, sagen wir, eher unzuverlässig ist und sich vielleicht sogar verzockt hat? Der, ob in der Spielhalle oder bei irgendwelchen Immobilieninvestments sich verzockt hat, plötzlich ist alles das, was er investiert hatte, wo er noch andere Leute um ein Investment gebeten hat, plötzlich alles weg. Das ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig, wie diese Riesenschuldensumme zustande kommt. Und wenn ich jetzt aus der Sicht von der Bank denken würde, ich leihe ja normalerweise mein Geld nicht jemandem, von dem ich nicht erwarten kann, dass er es auch zurückzahlt. Das heißt, eigentlich hätte doch der Gläubiger vorher mal prüfen können, was sind das überhaupt für Leute? Habe ich überhaupt die Chance, das Geld überhaupt irgendwie zurückzukriegen? In 5. Mose steht vielleicht grundsätzlich schon mal eine Sache, wo der Gläubiger vielleicht gesagt hat, okay, ich habe ja Zeit. Denn in 5. Mose 23, Vers 20 steht, du sollst deinem Bruder keine Zinsen auferlegen. Das heißt, es ist völlig egal, wie lange er das Geld quasi jetzt leiht, er würde sowieso nicht mehr zurückkriegen, wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich ein Jude war, der sich daran gehalten hat. Aber trotzdem bleibt es ein bisschen offen. Trotzdem bleibt es offen, wieso genau das jetzt gerade ankommt. Vielleicht war der Gläubiger sich aber auch schon im Vorfeld bewusst gewesen, dass es für ihn nicht relevant ist, ob er das Geld zurückbekommt. Vielleicht war es ihm nicht wichtig und vielleicht hat er auch nach dem gehandelt, was Jesus in Lukas 6 schon gesagt hat, in den Versen 33 und 34. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr es wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Vielleicht hat der Gläubige einfach da schon gesagt, ich helfe gerne für die Leute, die mich darum bitten. Und letztlich setzt er das ja auch in die Tat um. Er sagt, ich erlasse euch eure Schulden bei mir. Und an der Stelle möchte ich kurz ein paar Eigenschaften von dem Gläubiger nochmal hervorheben. Das Erste, was mir bewusst geworden ist, ist, dass der Gläubiger überhaupt erstmal in der Lage gewesen ist, die Summe an die Schuldner auszuzahlen. Das heißt, er muss mal eben 550 Denare oder 57.200 Euro auf der hohen Kante gehabt haben und gleichzeitig das Wissen gehabt haben, es ist nicht schlimm, wenn ich das nicht zurückkriege. Und er muss die Not der Schuldner gesehen haben, die letztlich ja keine Möglichkeit hatten, das Geld zurückzugeben. Er muss irgendwo Mitleid mit ihnen gehabt haben, dass er letztlich gesagt hat, nicht hier, du hast noch ein Jahr länger Zeit oder du hast noch 10 Jahre länger Zeit oder ich erlasse dir die Hälfte. Nein, er hat gesagt, ich gebe das vollständig auf. Das heißt, er muss auch zu diesem Zeitpunkt mehr als genug gehabt haben, um diesen Verlust verkraften zu können. Das heißt, er muss überhaupt keine Bedenken daran haben, dass ihm das jetzt irgendwie negativ aufkommt. Und diese Vergebung ist nun der Punkt, den Jesus aufnimmt, um Simon deutlich zu machen, dass es einen Unterschied macht. Dass es einen Unterschied macht, wie viel wir an Liebe wieder nach außen tragen, abhängig davon, wie viel wir vergeben bekommen haben. Simon selbst scheint davon sehr überzeugt zu sein, dass seine Schuld nicht so groß ist. Die Frau jedoch, der war ganz bewusst, dass sie 500 Denare, 52.000 Euro an Schulden niemals aufbringen kann. Ihr war ganz bewusst, dass Jesus ihr das vergeben hat. Und deshalb ist sie Jesus so dankbar, hat so große Liebe für Jesus, dass sie alles für ihn tut. Und sei es noch so geringschätzig in den Augen von anderen. Ihre Liebe zu Jesus übersteigt die Angst vor den Blicken der anderen Menschen. Während Simons Liebe gerade groß genug ist, ihn zum Essen einzuladen, ohne die eigentlich sonst üblichen Angebote, die man sonst zur Verfügung stellt, wie Füße waschen, den Kuss geben, einfach nur ein Essen, um sich vielleicht besser kennenzulernen und in dem Fall sogar ein Stück weit zu verurteilen. Mehr Liebe hatte Simon gar nicht übrig. Und das Gleichnis bekommt für mich erst dann die richtige Tragweite, wenn ich mich selbst an eine Stelle bewege. Und deshalb möchte ich dir und mir einfach die Frage stellen, wo stehst du in diesem Gleichnis? Wie viel Schuld hast du auf dich geladen? Wie viel Schuld hat Jesus für dich mit ans Kreuz genommen? Und wie viel Liebe bringst du ihm dafür entgegen? Und damit das für den einen oder anderen einfacher wird, habe ich die offizielle Vergeben-Liebe-Skala aus dem Hause Klein mitgebracht. Da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen besser dran orientieren. Wie viel Schuld hat Jesus für dich mit ans Kreuz genommen? 50? 100? 500? Vielleicht 5.000? Vielleicht auch mal einen Euro versetzt, um wieder den Bezug zu machen? Waren es vielleicht 50.000 Euro? Hier sieht man auch ganz gut grafisch dargestellt, dass die 50 und die 500 plötzlich gar nicht mal so weit auseinander wirken. Aber es könnte auch sein, dass du 2.512.439.114.877 Euro Schulden hast. Ich habe überlegt, was so der größte Wert, den ich nehmen kann, und das sind die Staatsschulden Deutschlands am 25.12.24. Ist nicht so wichtig. Staatsschulden sind nochmal ein bisschen was anderes. Und um das ein bisschen besser erkennen zu können, gehe ich mal nochmal zurück auf das Erste. Aber die Grundfrage bleibt doch. Wie viel Schuld hat Jesus für dich mit ans Kreuz genommen? Ich weiß nicht genau, wo du dich jetzt selber einschätzt, aber wenn du wirklich eine Zahl im Kopf hattest, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dir sagen darf, die ist zu niedrig. Auch wenn du vielleicht die 2 Billionen dir ausgesucht hast, dann ist das noch zu niedrig. Denn in dem Gleichnis wird in dem Nebensatz oder in einem Satz, wie wir das eben gehört haben von Marion, wird eine Sache extrem deutlich. Der Vers 42. Da sie es aber nicht zahlen konnten. Und dabei ist es völlig egal, ob du 50 Denare oder 5.000 Euro Schulden hast oder 500 Denare, 52.000 Euro Schulden hast. Du kannst es nicht zahlen. Und egal, welche Zahl du dir gerade in deinem Kopf überlegt hast, du kannst es nicht zurückzahlen. Genauso wie die Schuldner das dem Gläubiger bekennen mussten, dass sie das nicht zahlen können, müssen wir uns ganz bewusst machen und es Jesus bekennen: Ich kann es nicht bezahlen. Und ich glaube, wenn wir damit zu Jesus kommen, dann muss er etwas sagen wie das Folgende: Ich weiß. Das ist mir schon von Anfang an klar. Schon lange, bevor du überhaupt geboren wurdest, war mir klar, dass du deine Schuld niemals begleichen kannst. Und deshalb habe ich sie schon für dich beglichen. Ich habe sie dir vollständig vergeben. Wenn ich mich jetzt also auf diese Vergeben-Liebe-Skala irgendwie einfinden muss, dann geht es nicht darum zu gucken, wie groß ist die Anzahl meiner Sünden oder wie groß ist die Schwere meiner Sünden. Es ist keine Waagschale, wo ich meine Sünden auf einer Seite habe und dann die Liebe auffüllen muss, damit es irgendwie wieder ausgeglichen wird. Das ist nicht Ziel dieser Skala, sondern es ist eine Entwicklungslinie. Es ist eine Linie, in der ich mir immer wieder neu bewusst machen kann, wie groß ist eigentlich meine Schuld? Wie viel hat Jesus mir denn eigentlich vergeben? Ich kann dadurch immer wieder mich selbst korrigieren. Ich kann mir immer bewusst machen, wie groß Jesus eigentlich ist. Und ich vergesse nicht den Satz, den, glaube ich, Carsten Polanz hier mal in der Predigt formuliert hat: Das Kreuz muss in deinem Leben immer größer werden. Es ist also nicht die Menge der Schuld, die im Endeffekt die Frau von dem Pharisäer Simon unterscheidet. Das ist nicht das Wichtige. Sondern was sie unterscheidet, ist das Bewusstsein, wie groß ihre Schuld tatsächlich ist. Und aus diesem Bewusstsein heraus wächst in der Frau diese Dankbarkeit, diese Liebe zu Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir vielleicht geht. Vielleicht steckst du auch gerade voll in einer Krise. Und du merkst, dass deine Liebe zu Jesus näher an dem ist, was vielleicht der Simon zutage bringt, als das, was die Frau macht. Dann habe ich noch eine kleine Grafik für dich. Diese schöne Trendlinie in der Vergeben-Liebe-Skala, das ist totaler Quatsch. Denn eigentlich ist das ja eine Entwicklung, die wurde schon eben mir mitgeteilt, nicht mathematisch irgendwie beschreibbar ist. Das ist eine Entwicklung, die wir durchmachen. Da gibt es kein immer ansteigendes Wachstum. Da geht es auf und ab. Aber gerade das ist völlig in Ordnung. Gerade das ist irgendwo menschlich. Wir müssen uns manchmal neu bewusst machen, wie viel Jesus für uns getan hat. Und dann kann es sein, dass man nochmal extrem weit zurückfällt in der eigenen Liebe zu Jesus, aber dann stellt man wieder fest, wie viel er einem vergeben hat. Und wenn du in einer Krise bist, dann haben wir gerade schon das Richtige gesungen. Dann müssen wir zu Jesus hinlaufen, zu Jesus hinfliehen. Halt an Jesus fest. Lass dir von ihm helfen. Und lass dir vielleicht auch von Christen helfen, diese Krise, in der du steckst, zu überwinden, sie zu meistern. Und mach dich völlig abhängig von seiner Vergebung. Weil alles andere egal ist. Wie die Frau das im Endeffekt deutlich macht, ihr ist völlig egal, was die Leute um ihr herum gedacht haben müssen. Sie hat sich darum nicht mehr geschert, weil ihr bewusst war, wie viel Jesus ihr vergeben hat, weil sie so viel Liebe in sich getragen hat, dass es für sie nur einen einzigen Weg gab. hin zu Jesus. Und deshalb vergiss nicht, dass Jesus alles für dich gegeben hat. Und dabei fordert er von dir nicht weniger als alles in deinem Leben. Je mehr wir erkennen, was Jesus uns vergeben hat, desto größer wird unsere Liebe zu ihm. Und dabei ist es egal, ob du 12 Jahre bist, 23, fast 30, 50 oder 100 Jahre alt bist. Das spielt einfach keine Rolle. Deshalb lasst uns gemeinsam weiter im Glauben wachsen, dass wir mehr erkennen, wie groß die Gnade Gottes wirklich ist. Lasst uns immer mehr der Liebe Jesus Raum geben in unserem Leben. Und eine gute Möglichkeit dafür ist das Gebet. Und deshalb möchte ich dich zum Abschluss der Predigt einladen, aufzustehen und mit mir zu beten. Und ich möchte ganz bewusst dafür beten, für dich, aber auch für mich, dass die Liebe in uns einen größeren Raum einnimmt. Wir stehen zum Gebet gerne auf. Vater, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Ich danke dir, dass du deinen Heilsplan durchführst. Ich danke dir, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und mir alle meine Schuld vergeben hast, weil ich sie nicht selbst hätte zahlen können. Danke, dass du das für jeden gemacht hast. Ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder zeigst, wie groß deine Liebe zu uns war und wie viel du auf dich genommen hast, damit wir frei sein dürfen. Ich bitte dich, dass du die Liebe zu dir in uns größer werden lässt. Mach uns in dieser neuen Woche ganz neu bewusst und zeig uns, wo wir von dieser Liebe anderen erzählen dürfen. Amen.